Wenn wir heute etwas Unangenehmes erleben, was machen wir? Am besten, früher sind die Leute shoppen gegangen, heutzutage gucken sie YouTube. Wir lenken uns ab. Also wir gucken immer, dass wir etwas erleben, was sich angenehm anfühlt, weil wir von dem Unangenehmen ausweichen, weil wir das nicht spüren möchten. Einer der Hauptgründe, und der unseren Körper quasi in eine Disbalance bringt, ist Stress heutzutage.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Was können wir so vorsorglich für uns tun? Also wenn ich generell gesund bleiben, hat immer viel mit Fitnessaktivitäten zu tun, wenn es so körperliche Fitness ist. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten, den Geist einfach, also das Stressniveau einfach zu senken, um durch zum Beispiel Achtsamkeitstechniken gibt es ja, ne? Also es gibt ja auch viel, aus der Achtsamkeitsforschung ist auch viel im Bereich Embodiment, also wie kann ich gut mit mir selber umgehen. Da fließt auch viel aus dem Meditationsbereich mit rein. Also ganz viele Techniken, die ich nutzen kann, um besser für mich in Stresssituationen mich selbst wieder beruhigen zu können und damit auch langfristig durch diese Übung, ähnlich wie beim Sport, mir auch so ein, ja, so ein stressreduzierende Kompetenz anzueignen, ne?
Ja. Also ich bin großer Freund von Meditation. Mache das auch viel mit Führungskräften und mit Unternehmen. Und im Grunde genommen, also wenn wir uns diese drei Ebenen anschauen, haben wir Geist, Gehirn, Körper. Körper ist ja oftmals, wie du es schon genannt hast, also was super hilft, ist natürlich Sport. Was super hilft, ist regelmäßiger Schlaf. Was super hilft, ist, sorry, das zu sagen, aber es ist halt wenig Alkohol für viele Menschen, die das gerne anders handhaben. Aber das sind alles das sind alles Dinge, die ich auf einer körperlichen Ebene tun kann. Wir gehen in unserem Buch auch nochmal ganz tief in das Thema Ernährung rein, um zu zeigen, welche Nahrungsmittel sind günstig, welche sind eher ungünstig. Wenn wir jetzt aber auf die Ebene von Geist und Nervensystem schauen, gibt es auf der einen Seite Meditation, und da gibt es im Grunde genommen zwei Formen von Meditation, die richtig, richtig gut untersucht sind. Das eine ist, ist die sogenannte Achtsamkeitsmeditation. Und da haben wir das Glück, hier in Deutschland eine ganz wunderbare Wissenschaftlerin zu haben, Britta Hölzel. Die habe ich, glaube ich, schon 2014 für mein erstes Buch Führen mit Hirn interviewt, und ich habe sie jetzt vor einem halben Jahr auch wieder getroffen. Ich treffe die oder spreche sie alle paar Jahre. Warum ist Britta so außergewöhnlich? Weil sie an einer bahnbrechenden Studie im Jahr 2011, glaube ich, 2008 oder 2011, ich verwechsel die Jahre mal, aber zumindest war es eine Studie an der Harvard Medical School, wo man so durchschnittlich gestresste Menschen eingeladen hat. Man hat sie alle in so einen Hirnscanner gesteckt und hat eine Gruppe wieder nach Hause geschickt, und der anderen hat man Achtsamkeitsmethoden gezeigt. Und nach 8 Wochen kamen die dann alle wieder, und dann hat man sich die Gehirne dieser Menschen angeschaut, und man konnte sehen, dass die Personen, die 8 Wochen lang regelmäßig so für 20 Minuten pro Tag Achtsamkeitspraktiken angewendet hatten, die hatten signifikante Veränderungen in der Struktur des Gehirns. Beispielsweise konnte man sehen, dass die Amygdala, die kennt ihr ja inzwischen, das ist dieser Gefahrenriecher, dieser emotionsverarbeitende Teil unseres Gehirns, der ist kleiner geworden. Man konnte sehen, dass der Hippocampus, der Teil, über den ich vorhin sprach, der unter Stress schrumpfen kann, der ist größer geworden. Man konnte sehen, dass Teile des Gehirns, die Serotonin produzieren, Serotonin ist ein wunderbarer Neurotransmitter für persönliches Wohlempfinden. Diese Teile, die Serotonin produzierten, sind größer geworden. Also nach nur 8 Wochen regelmäßiger Achtsamkeitspraxis konnte man signifikante Veränderungen in der Struktur des Gehirns feststellen. Das ist das, was man auf Nervenzell- und Gehirnebene sah. Und wenn man die Menschen dann interviewte, und das ist sowohl bei der Studie, bei der Britta dabei war, aber auch bei den meisten anderen Studien, du kriegst auf so einer persönlichen, geistigen Ebene erzählen dir die Menschen ganz oft, ich bin zufriedener, ich bin glücklicher mit meinem Leben, ich bin fokussierter, ich bin gelassener, Stress berührt mich nicht mehr so sehr. Also das ist eine der mit am besten untersuchtesten Meditationsformen, die sogenannte Achtsamkeitsmeditation. Die ist ja so gigantisch erfolgreich, dass vor vielen Jahren schon Unternehmen wie Google oder SAP angefangen haben, eigene Achtsamkeitsprogramme einzuführen. Und SAP, der Peter Bostelmann, der Global Chief Mindfulness Officer von SAP, erzählte mir mal, er sagt, Sebastian, wir haben ein externes Audit machen lassen und wir konnten sehen, dass jeder Dollar, den wir in unser Achtsamkeitsprogramm quasi reingesteckt haben, haben wir als 2 Dollar zurückbekommen durch erhöhte oder verbesserte Produktivität. Die zweite Form von Meditation, die habe ich bei meinem vorletzten Buch hier, ich zeige mal Bücher, bei Leben mit Hirn habe ich die sogenannte Metta-Meditation, da habe ich ein ganzes Kapitel für gewidmet, weil die Metta-Meditation eine der Formen von Meditation ist, die das Gehirn auf die schnellste Art und Weise verändern. Es gibt einen Neurowissenschaftler, der heißt Richard Davidson, der hat zur Jahrtausendwende angefangen, mit dem Dalai Lama sehr eng zusammenzuarbeiten und der untersucht seit 25 Jahren in seinem Labor in Wisconsin, Madison, Menschen, die irgendwelche Formen von mentaler Arbeit machen. Und von ihm stammt so ein schönes Zitat, das lautet, it's if our brain is primed for love. Es ist so, als wäre unser Gehirn darauf vorbereitet, Liebe zu lernen. Und was er damit meint, ist, von all den Meditationsformen, die er untersucht hat, ist die Metta-Meditation die Meditation, die am schnellsten zu positiven Veränderungen im Gehirn führt. Und Metta, man beschreibt es auch als Loving-Kindness-Meditation, also liebende Güte-Meditation, funktioniert so, dass man über so einen mehrschrittigen Prozess so einen Zustand von Zugewandtheit, Wärme, manche Menschen können es auch Liebe nennen. Ich benutze den Kontext oder den Begriff liebende Güte sehr selten im Business-Kontext, weil er bei manchen Menschen vielleicht ein bisschen komisch ankommen könnte. Aber wenn ich sage Loving Kindness, das funktioniert noch. Und erlebt das aber, wenn ich dann mit Führungskräften, mit denen ich arbeite, Loving Kindness Meditation mache, als nicht der Opener, ist nicht so, dass wenn die mich kennenlernen, mache ich gleich Loving Kindness, aber wenn ich so über mehrere Monate mit denen zusammenarbeite, dann zeige ich ihnen irgendwann Loving Kindness Meditation und meine Erfahrung ist, dass es viele Menschen sehr berührt, wie gut sich das anfühlt, wenn sie plötzlich in sich ein Gefühl von Liebe und Zugewandtheit kultivieren. Und das Schöne bei dieser Loving-Kindness-Meditation ist, dass man weiß, dass wenn wir das regelmäßig praktizieren, erhöht das unsere Stressresistenz, gerade im Kontext von psychoemotionalen Stress. Also der Stress, den wir mit anderen Menschen erleben, den erleben wir deutlich weniger stressreich, wenn wir regelmäßige Metta-Meditation anwenden. Also das sind so zu deiner Frage, was kann man präventiv machen? Eine dieser beiden Meditationen könnte man regelmäßig praktizieren und wir wissen aus der Forschung, dass das zu signifikanten Veränderungen in der Struktur des Gehirns führt.
Also, wenn ich das richtig verstehe, sorgt Wohlwollen anderen gegenüber, ja. Also würde ich die Meta-Meditation tatsächlich übersetzen, für ja. eine Reduktion von Stress. Also ist es eigentlich quasi Selbstliebe um die Ecke.
Ja, pass auf. Also, ich erkläre euch kurz die Metta-Meditation. Es gibt die Metta-Meditation, im Grunde genommen hat die 5 Schritte. Der erste Schritt, also es gibt verschiedene Varianten. Ich erkläre euch jetzt eine Variante. Ich habe damals für mein vorletztes Buch mit Mathieu Ricard gesprochen. Mathieu Ricard ist ein enger Vertrauter des Dalai Lama und war einer der ersten Mönche, die nach Wisconsin geflogen sind, um sich dort untersuchen zu lassen. Und der ist so ein bisschen neben dem Dalai Lama einer der bekanntesten tibetisch-buddhistischen Mönche. Der hat die Metta-Meditation beispielsweise mal in Davos auf dem World Economic Forum, hat er das mal gezeigt. Also Metta-Meditation, also eine Variante davon. Erstens, ich denke an einen Menschen, den ich liebe. Und lass dann dieses Gefühl von Zugewandtheit, Wärme, Liebe in mir so richtig groß werden. So. Für vielleicht eine halbe Minute, eine Minute. Es gibt dann noch mehrere Sätze, die man sich sagen kann, um dieses Gefühl zu intensivieren, erkläre ich alles in dem PDF. Dann bleibe ich in diesem Zustand von Liebe. Die nächste Person, an die ich denke, und da sind wir dann bei mir selbst, ich denke dann an mich selbst und also ich bleibe in diesem Zustand von, wie es sich anfühlt, wenn ich an meinen kleinen Sohn oder an meinen Großvater oder wen auch immer ich liebe. Ich bleibe in diesem Zustand von diesem Gefühl und denke an mich selbst. oder an einen Teil von mir selbst, weil für manche Menschen ist das schwierig, an sich selbst zu denken und dann das Gefühl von Liebe zu spüren. Dann bleibe ich dabei, dann kommt die dritte Person, guter Freund, da wieder eine Minute lang. Vierte Person ist eine neutrale Person, vielleicht ein Kassierer an der Kasse, den ich heute begegnet bin, oder ein Nachbar oder jemand. Und die fünfte Person, ganz wichtig, ist jemand, mit dem es gerade richtig schwierig ist. Und ich bleibe dann auch bei dieser Person mit diesem Gefühl von Zugewandtheit und Liebe. Und das Interessante ist, dass wir, ich habe ja vorhin darüber gesprochen, wie wichtig Verbundenheit ist. Also Verbundenheit ist ein neurobiologisches Grundbedürfnis, was wir alle in uns tragen. Wenn ich regelmäßig Loving-Kindness-Meditation praktiziere, ist es so, dass ich dieses Gefühl von Verbundenheit in mir kultiviere, ohne dass ich jetzt in der Außenwelt irgendwas verändern muss. Also ich kann, das ist das Paradoxe, ich bin alleine mit mir, mache diese Meditation regelmäßig und plötzlich verändert sich mein Gefühl, wie ich anderen Menschen in der Außenwelt begegne. Und ich erinnere mich noch, Mathieu erzählte das mal, er war mal an einer Konferenz, da war, glaube ich, ein Priester und ein Rabbi und er. Und ich glaube, der Rabbi oder der Priester sagte, Mensch, das ist so interessant, wir reden in unserer Religion immer über Nächstenliebe, aber wie macht man das denn? Also ihr im tibetischen Buddhismus oder überhaupt im Buddhismus mit dieser Metta-Meditation, ihr habt ja eine richtige Methode, wie man Nächstenliebe in sich kultivieren kann. Weil Nächstenliebe kann man ja zum einen quasi durch ein Verhalten zeigen, aber viel schöner ist es natürlich, wenn man es in sich spürt. Und das gelingt durch die Metta-Meditation. Und das, ich zeige das, ich mache ja einmal im Jahr mit dem Dennis Chan von der HASPA so Kulturwandel-Tools-Trainings, wo ich den Leuten ganz viele Tools für Kulturwandelprozesse an die Hand gebe. Und ich zeige ihnen immer die Metta-Meditation, weil ich sage, ganz ehrlich, wenn ihr in Kulturwandelprozessen seid, ihr werdet so viel Gegenwind haben, ihr werdet so viel Reibereien haben, es gibt so viel Konfliktpotenzial. Ich zeige euch jetzt ein Tool, mit dem ihr es schafft, euch selbst in so einer Situation oder in so einem Prozess innerlich zu stabilisieren. Ja, das ist so die Antwort. War das die Antwort auf deine Fragen?
Ich hätte noch eine Frage zusätzlich. Du hast eben auch gesagt, Sport wäre das. Ne? Gibt es da so Sportarten, wo du sagst, die sind besonders günstig? Also beispielsweise, wo ich mich völlig auspower, oder sind es eher so die sanfteren Varianten? Oder
Ganz wichtig, wo du stehst. Wenn du jemand bist, der schon voll, sagen wir mal, du bist wirklich, sorry, mal einfach gesagt, du bist am Arsch, weil du quasi kaum noch Cortisol ausschüttest, bist total erschöpft, also was. Sanften Sport, jede Art von Stress sollte vermieden werden. Wenn du jemand bist, der sagt, okay, ich habe grundsätzlich, also unser neues Buch, ich halte es mal kurz in die Kamera, heißt Die drei Säulen der Gesundheit. Und diese drei Säulen, über die wir dort schreiben, sind zum einen die Mitochondrien, das sind die Energiekraftwerke unseres Körpers, es sind die stillen Entzündungen und es sind die Oxidantien. Also die Oxidantien sind sowas wie die kleinen Krieger, die wir in unserem Körper haben. Wenn wir über die Mitochondrien nachdenken, haben wir, also Mitochondrien sind Energiekraftwerke, das sind kleine Mitbewohner in unseren Zellen. 90% der Energie, die wir produzieren, produzieren die Mitochondrien. Nur 10% der Gesamtenergie unseres Körpers können unsere Zellen selbst produzieren. Und diese Mitochondrien werden im Laufe der Zeit, bei manchen Menschen ein bisschen schneller, bei manchen Menschen ein bisschen langsamer, dysfunktional. Das heißt, die arbeiten nicht mehr so gut. Und das Resultat ist, wenn ich nicht mehr so viel Energie produziere, dann je nachdem, also bin ich vielleicht erschöpft, wenn die Mitochondrien in den Immunzellen nicht mehr so gut funktionieren, dann kann ich Krankheiten nicht mehr so gut abwehren, je nachdem, wo sie gerade dysfunktional sind. Und Sport ist eine wunderbare Möglichkeit, um die sogenannte mitochondriale Biogenese, die Neuproduktion von Mitochondrien, aufzubauen. Wenn das für dich ein Thema ist, wenn du sagst, okay, mehr Energie langfristig wäre richtig gut, dann empfiehlt sich Ausdauertraining dreimal die Woche in so einem sogenannten Zone 2 Bereich. Zone 2 erkennst du, dass du dich gerade noch so unterhalten könntest. Es gibt, wir wissen das aus dem Profiradsport, da hat man einfach über Jahre zusammen mit Mitochondrienwissenschaftlern gearbeitet und hat geschaut, wie man die Leute trainiert und welchen Einfluss das quasi wiederum auf die Mitochondriendichte hat. Und wir wissen, dass das eine, was wunderbar hilft, ist Zone 2 Training. 2 bis 3 Mal die Woche, idealerweise eine halbe Stunde bis zu einer Stunde. Das erhöht die Volumendichte der Mitochondrien. Und dann, wenn man mag, kann man noch diese intermittierenden oder diese intermittierenden Trainings einbinden, wo man so 30 Sekunden Vollgas gibt, sich wieder kurz entspannt, 30 Sekunden, wie heißen die? HIIT-Trainings, ne? Genau, HIIT-Trainings. Und die beiden in Kombination sind so das Ideale, was du tun kannst für deine Mitochondrien. Es gibt aber noch was anderes, was wichtig ist. Sport ist, ich habe ja über die stillen Entzündungen gesprochen, Sport ist ein unglaublich cooles Tool, sozusagen, um Entzündungsprozesse in deinem Körper zu regulieren. Wir haben auch ein ganzes Kapitel zu Sport geschrieben und erklären, dass unsere Muskeln im Grunde genommen die größten Drüsen in unserem Körper sind, die gesunde Botenstoffe ausschütten, sogenannte Myokine. Und Myokine sind Botenstoffe, die irgendwo im Körper ganz positive Dinge anrichten. Beispielsweise ist eins der bekanntesten Myokine, das ausgeschüttet wird, ist das sogenannte Interleukin 6. Die, die das Interleukin 6 kennen, werden sagen, oh, das ist doch eigentlich ein Entzündungsbotenstoff. Das Paradoxe ist, leicht erhöhtes Interleukin 6 ist tatsächlich ungünstig, weil das zeigt, ich habe Entzündung. Aber wenn es durch Sport in einem ganz hohen Maß ausgeschüttet wird, kriegt es eine paradoxe Wirkung. Es wirkt plötzlich entzündungshemmend. Also regelmäßiger Sport sorgt dafür, dass wir entzündungshemmende Botenstoffe ausschütten. Deswegen musst du halt immer schauen, was ist so gerade dein Thema. Wenn du sagst, totale Erschöpfung, ich komme kaum hoch, dann würde ich kein HIIT-Training machen, sondern würde ich ein Training machen, was dich gerade so ein bisschen, also wo du so ein bisschen in Bewegung kommst. Ne? Aber ich würde jetzt nicht boxen gehen oder ich würde jetzt nicht Seilspringen oder so. Wenn du aber sagst, auch mein Energiesystem ist einigermaßen in Ordnung, dann kannst du auch gerne ein bisschen mehr Gas geben.
Das war sehr hilfreich, ja.
Gerne. Wir haben noch was anderes. Und zwar hatte Tim ja vorhin gefragt, was kann ich denn noch machen? Ich habe jetzt über Meditation gesprochen. Es gibt Leute, die haben keinen Bock auf Meditation. Die sagen, kriege ich nicht hin, ist nicht meins, ist esoterisch, lass mich in Ruhe. Dann ist eine wunderbare Möglichkeit, mit dem Atem zu arbeiten. Wir haben auch ein ganzes Kapitel zum Thema Atem, eins meiner Lieblingskapitel in dem Buch, weil Atem ein so unglaublich mächtiges Tool ist, mit dem ich in meinem Körper ganz, ganz viel verändern kann. Beispiel, es gibt bestimmte Atemmethoden, wenn ich die regelmäßig praktiziere, führen die auch zu Veränderung der Struktur in meinem Gehirn. Das ist total irre, ich muss noch nicht mal meditieren. Wenn ich keinen Bock habe, lasst es, dann nehmt euch einen Atemtimer und führt bestimmte Atemmethoden aus. Also eine Methode, die wir in dem Buch auch erklären, ist diese 10-Sekunden-Atmung. Das ist eine Atmung, die kommt ursprünglich aus Tibet, die bei manchen tibetischen Mantren genutzt wird, die aber auch bei der Rezitierung von Rosenkranzgebeten verwendet wird. Und man merkte, dass interessanterweise, wenn Menschen sowohl diese Mantren als auch diese Rosenkranzgebete praktizieren, dass sich im Gehirn dieser Menschen was verändert. Und dann hat man aber eine dritte, ist interessanterweise ein italienischer Wissenschaftler gewesen, der aus dem Katholizismus hat er seine Rosenkranzgebete genommen, dann hat er aus Tibet diese Mantren genommen und da hat er eine dritte Gruppe von Leuten gehabt, die haben einfach nur mit einem Rhythmus von ungefähr 10 Sekunden pro Atemzyklus geatmet. Und was dann geschieht, ist etwas sehr Außergewöhnliches, nämlich man kann sehen, dass sich unmittelbar nach einigen Minuten die Durchblutung im Gehirn verändert. Und wenn man Menschen in den Hirnscanner steckt und sie zu Beginn und nach ein paar Wochen nochmal untersucht, kann man sehen, dass sich innerhalb einiger Wochen tatsächlich auch Strukturen im Gehirn verändert haben. Also insbesondere die Netzwerke des präfrontalen Kortex, die die Amygdala regulieren, haben sich ausgeprägt. Das heißt, emotionale Impulse können besser reguliert werden. Und es gibt klinische Untersuchungen, wo man sieht, dass Menschen mit Depressionen oder mit Angststörungen, wenn sie über einen längeren Zeitraum diese Atemmethode anwenden, haben sie deutlich geringere Symptome von Angststörungen und Depressionen. Und der neurobiologische Hintergrund ist, der Teil unseres Gehirns, der für diese Verarbeitung von Emotionen verantwortlich ist, dieser Gefahrenriecher, dieser Amygdala, wird deutlich besser herunterreguliert durch den präfrontalen Kortex. Und das geschieht dadurch, dass man nichts anderes tut, als jeden Tag für 20 Minuten diese Atemmethode anzuwenden. Und das ist etwas, was du präventiv machen kannst, um einfach mit dem Stress des Alltags besser umzugehen. Das kannst du es aber auch machen, wenn es dir schon nicht mehr so gut geht, wo du merkst, boah, ich bin deutlich sensibler, als ich sein wollte. Dann probier diese Technik aus. Und jetzt könnten wir noch tausend Sachen erzählen, was wir auf körperlicher Ebene machen können. Aber ich dachte, ihr fragt einfach, was ihr wissen wollt.
Total spannend, dass ganz viele Dinge, die für so eine emotionale Hygiene und auch für eine Stresshygiene tatsächlich aus dem Spirituellen kommt. Das finde ich immer total spannend. In der Ganzheitlichkeit der Institution, sage ich mal, finde ich das sehr erstaunlich, aber tatsächlich sehr viele Rituale ja auch oder genau was du sagst, ne? Die Dinge, die man als Rituale hat und lebt, sind ja durchaus in diesem spirituellen Raum oft zu finden. Und ich würde fast die These wagen, dass quasi dass die Spiritualität in welcher Form auch immer zu der Seelenhygiene beitragen kann.
Ja, das
Und
Interessante ist ja, dass die Methoden aus der Spiritualität wirken, auch wenn man dieses spirituelle Glaubenssystem nicht übernehmen möchte. Die Achtsamkeitsmeditation, dieses MBSR, dieses Mindfulness-Based Stress Reduction, was ja von Jon Kabat-Zinn damals in den Westen geholt wurde, die hat ja nichts anderes gemacht, als diese alten Traditionen zu nehmen, alles, was irgendwie spirituell ist, quasi abzustreifen und dann nur die reine Methode in den Westen zu tragen. Und es funktioniert. Also Achtsamkeitsmeditation, also MBSR, ist ja an ganz vielen Kliniken damals in den USA getestet worden mit unglaublich positiven Ergebnissen, mit Angststörungen bei chronischem Schmerz, bei ganz vielen anderen chronifizierten Erkrankungen. Und deswegen kam ja die Neurowissenschaftler überhaupt erst auf die Idee, das mal genauer zu untersuchen, weil man quasi aus der Klinik schon gesehen hat, wow, MBSR scheint richtig, richtig heilsam zu sein.
Also ist quasi an der Religiosität, die Spiritualität eigentlich der Schlüssel.
Ja, oder jetzt müsste man darüber sprechen, was ist eigentlich was. Also du kannst sagen, es gibt eine Methode und du kannst diese Methode natürlich in den spirituellen Rahmen einbetten. Und für manche Menschen ist das auch total wichtig, diese Einbettung in den spirituellen Rahmen. Aber das Interessante ist, dass es rein biologisch wirkt, selbst wenn das dahinterliegende Glaubenssystem jetzt nichts für dich ist.
Ja, und das finde ich total spannend, weil man dann davon die Institution tatsächlich abkoppeln kann. Wäre aber auch eine steile These, dass wenn quasi die Religiosität abnimmt, der Stress zunimmt.
Jein, wenn jemand trotzdem die Methodik anwendet, also doch, ja, kann sein, es sei denn, die Leute nutzen die ganzen anderen Methoden, aber Religiosität hat ja noch einen ganz anderen Faktor. Nämlich diese Religiosität hat ja diesen Aspekt von diesem Gefühl des Gehaltenseins in dieser Welt. Und wenn mir das fehlt, dieses Gefühl von Gehaltensein in dieser Welt, dann ist es viel, viel schwieriger, mit diesen ganzen Stressoren umzugehen. Und deswegen ist Religiosität oder also für manche ist es ein Gemeinschaftsgefühl, für manche ist es die Familie, für manche ist es ein spiritueller Glauben oder eine Religiosität. Egal was es ist, wir brauchen irgendein Gefühl von Verbundenheitsgefühl, das kann helfen. Und manchmal, wenn es richtig hart auf hart kommt, hilft natürlich ein extrem starker Glaube. Weil der mir, und jetzt kommen wir auf eine Ebene, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir können auf einer rein geistigen Ebene, können wir natürlich ganz, ganz viel tun, um mit Stressoren umzugehen. Und eine Methodik, über die ich in dem vorletzten Buch, im Leben mit dir noch gesprochen habe, ist im Grunde genommen die Bedeutungsgebung. Und wenn ich ein spirituelles oder ein stark religiöses Glaubenskonstrukt habe, kann ich manchen Erfahrungen natürlich eine ganz andere Bedeutung geben, als wenn mir das fehlt. Und wenn es mir, also für manche Menschen ist es, Gott will mich jetzt prüfen oder er will, dass ich durch diese Erfahrung wachse oder was immer Menschen dann so in sich tragen. Diese Bedeutungsgebung kann dazu führen, dass ich diesen Stressor innerlich ganz anders verarbeite. Als beispielsweise mir passiert etwas und ich denke, oh mein Gott, wieso immer ich, warum muss mir das mal, und ich bin, diese Welt ist so schwierig und keiner mag, ne? Also solche Glaubenssysteme führen natürlich zu einer ganz anderen inneren Verarbeitung, zu einem deutlich höheren persönlichen Stressempfinden.
Ich finde das total spannend, dass das, also, wo du gerade sagtest, kommt aus dem spirituellen Suse, ne, dass wirklich, wie du sagtest, Sebastian John, also John Kabat-Zinn, das damals wirklich rausgeholt hat und basierend darauf ja dann auch sehr viele verschiedene Disziplinen sich damit beschäftigt haben, wissenschaftlich. Ne? Also nicht nur Neurologie, sondern auch Psychologie. Ne? Also in ganz verschiedenen Disziplinen wurde dann ja untersucht, ist das denn überhaupt so, wie das da jetzt gerade so dargestellt wird? Ne? Weil das eben, und das finde ich das Faszinierende, dass wenn irgendwas aus dem Spirituellen kommt, hat das direkt so ein Gefühl von, kann ja eigentlich gar nicht sein, ist irgendwie so Hokuspokus oder so. Ne? Und jetzt, wo sich so viele verschiedene Disziplinen damit beschäftigt haben und das untersucht haben, wo es wirklich wissenschaftlich bewiesen ist, dass es diese Wirkweise hat, ne? Und dass es wirklich aktiv zur Stressreduktion auch führt, die Methoden, die Achtsamkeitstraining bietet, finde ich total faszinierend auf der einen Seite, dass es tatsächlich funktioniert, und noch faszinierender auf der anderen Seite, dass dieses Wissen schon da war, bevor die Wissenschaft sich überhaupt intensiv damit beschäftigt hat. Ne? Weil das Wissen ist ja schon wahnsinnig alt. Ne? Also die
Jahrtausende alt, ja.
Jahrtausende alt. Ne? Also die Mönche damals haben sich schon mit Meditation, mit Achtsamkeitstechniken über Jahrtausende beschäftigt, bevor die Wissenschaft überhaupt untersucht hat, ob es denn Wirkungen zeigen kann überhaupt. Ne? Und mich fasziniert es einfach, dass das, obwohl es aus dem Spirituellen kommt,
ja,
kein Spirituelles braucht.
Ich finde das total spannend, weil genau dieses, ich bin jetzt nicht religiös, aber tatsächlich, wenn man da mal so sucht nach den Ritualen, ne, also sei das beim Sterben, bei Geburten, beim Erwachsenwerden und. Genauso wie bei diesem, bei Gottesdiensten, dass diese Ritualisierung oder Singen beispielsweise, auch so ein schönes Beispiel, ne? Singen verbindet ja total oder Singen reguliert ja total. Genau. Und genau diese Dinge kann man sich ja dann genau quasi auch abgucken oder wie du sagst, ne, man kann sie rauslösen und kann sie nutzen. Finde ich total spannend. Und das, was du gesagt hast, das macht man ja ganz, also jetzt Sport natürlich nicht in einer Kirche oder in einem Glauben, zumindest vielleicht die Shaolin-Mönche, die machen das auch, aber an sich finde ich es total spannend, dass man ja sehr viel rausziehen kann und gucken kann und das dann auch nutzt. Finde ich total spannend auf der einen Seite und erklärt aber auch auf der anderen Seite, weil wir die Ritualisierung ja zunehmend aufgeben. Also die, wenn ich jetzt beispielsweise an Trauer und den Tod denke, dann hat man ja früher eine sehr, ich sauber hört sich jetzt ein bisschen blöd an in dem Kontext, aber da hat man ja sehr, sehr gute Seelenhygiene betrieben durch dieses Ritual der Bestattung und durch den, durch die, von mir ist auch die Grabpflege oder was auch immer, was man ja jetzt zunehmend aufgibt. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein Mental Load macht.
Ja, genau. Was du gerade beschreibst, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und zwar kommt der so ein bisschen aus dem Mind-Body-Kontext, der einfach zeigt, dass wir heutzutage oftmals ein hohes Maß an emotionaler Aufladung oder Ballast mit uns rumtragen. Ja. Und diese emotionale Aufladung, dieser emotionale Ballast einen unmittelbaren Einfluss auf die auf den Körper haben kann. Es gibt diese wunderbare Arbeit von John Sarno, der sich damit beschäftigt. Der hat ursprünglich mal angefangen, mit Schmerzpatienten zu arbeiten, also Menschen, die Schmerzen hatten, für die es eigentlich keine Erklärung gab. Ja, dann im Laufe der Zeit hat er entdeckt, dass diese Menschen einfach oftmals ein hohes Maß an unaufgearbeiteten emotionalen Themen mit sich rumtrugen. Und je mehr diese Menschen begannen, diese Themen aufzuarbeiten, desto mehr verschwanden auch die Symptome. Die Erklärung von Sarno dahinter, und das ist jetzt nicht so hochwissenschaftlich, ich erkläre es einfach nur, wie ich es von ihm quasi gelernt habe, ist, dass er sagt, unser Gehirn oder unser Unterbewusstsein oder wer auch immer, wie man diesen Aspekt nennen möchte, trägt noch etwas in sich, was so unangenehm aufgeladen ist, dass wir im Grunde genommen durch starke körperliche Symptome abgelenkt werden von dem, was hier ist. Und je mehr man quasi das, was hier quasi als emotionale Aufladung noch vorhanden ist, je mehr wir uns dem, und er sagt, das ist meist unterbewusst, wir wissen das nicht. Und je mehr man beginnt, dieses Unterbewusste bewusst werden zu lassen, und das Schöne ist, ich habe, so doof jetzt das wieder zu sagen, aber wir haben auch ein Kapitel dazu, in dem wir in dem neuen Buch, das Kapitel heißt, Werde du krank, sagt die Seele zum Körper, auf uns hört er nicht. Und in diesem Buch haben wir einen Mann interviewt, der heißt David Hanscom. Der hat ganz viel Rücken-OPs durchgeführt. Früher einer der besten Chirurgen in Seattle gewesen. Bis er irgendwann gemerkt hat, die Heilungsquote bei Rücken-OPs ist ziemlich gering. Der hat durch eine eigene Geschichte, der hat auch ganz viele Dinge mit sich rumgetragen und hat durch eine eigene Geschichte dann irgendwann angefangen, anders mit sich zu arbeiten und irgendwann auch anders mit dem Patienten. Der operiert keine Rücken mehr, sondern er arbeitet quasi nur noch mit einer Methode, die aus meiner Sicht der von dem John Sarno sehr ähnlich ist, wo es darum geht, wie kriegen wir das Unterbewusste ins Bewusstsein. Und eine Technik, die wir in unserem Buch beschreiben, nennt sich Expressive Writing. Und Expressive Writing ist einfach, du setzt dich hin und schreibst. Und du machst das regelmäßig. Und die ursprüngliche Form von Expressive Writing ist so, dass man sich, keine Ahnung, 4 Tage hintereinander hinsetzt und zu irgendeinem Thema was aufschreibt, und das verändert schon was. Aber wenn du so richtig krasse Sachen mit dir rumträgst, dann reichen nicht 4 Tage, sondern dann solltest du über Wochen oder über Monate dich jeden Tag hinschreiben und alles, was du in dir rumträgst, was irgendwie ein Stressor sein könnte, aufschreiben. 20 Minuten aufschreiben. Am besten danach zerreißen, wegwerfen, damit es niemand liest. Und was dadurch geschieht, ist, dass das Unterbewusste im Laufe der Zeit quasi ins Bewusstsein gelangt, verarbeitet wird und dadurch die Macht dessen immer geringer wird. Also die Macht dessen im Sinne von die emotionale Aufladung wird geringer und dadurch verringern sich die emotionalen Symptome, die körperlichen Symptome. Und warum ich das gerade so erwähne, Suse, ist, weil das einfach auch etwas ist, was uns tatsächlich verloren gegangen ist. Wenn wir heute etwas Unangenehmes erleben, was machen wir? Am besten, früher sind die Leute shoppen gegangen, heutzutage gucken sie YouTube. Wir lenken uns ab. Also wir gucken immer, dass wir etwas erleben, was sich angenehm anfühlt, weil wir von dem Unangenehmen ausweichen, weil wir das nicht spüren möchten. Und zugleich, manche Dinge müssen gefühlt werden. Also wenn jemand verstirbt, der mir nahe steht, oder wenn eine Liebe kaputt geht, die wichtig war. Oder wenn ich ein Unternehmen verlasse, in dem ich nicht so wohl gefühlt habe. Oder was auch immer. Wir sind aber heutzutage so oft in Vermeidungsstrategien, und das ist viel leichter als früher noch, dass vieles von dem Ungefühlten nicht mehr gefühlt werden kann. Und das kann dann tatsächlich auch zu körperlichen Symptomen führen. Und das ist nochmal eine ganz andere Arbeit als das, über was wir jetzt, also diese neuen Feldermatrix, über die ich gerade gesprochen habe, ne, Geist, Gehirn, Körper und dann die verschiedenen Formen von Stress, das ist ja eine Form von, man spricht über die Realität, aber es gibt ja außerhalb dessen auch noch andere Faktoren. Es gibt ja nicht nur den Stress, sondern es gibt einfach irgendwelche Erfahrungen, die wir im Leben machen. Und wenn wir die nicht, oder um das vielleicht nochmal ganz groß zu machen, man ist ja jetzt nicht immer nur wegen Stress krank, sondern es gibt auch andere Faktoren. Man kann einfach eine blöde Genetik haben. Gibt es auch ein Kapitel in unserem Buch. Man kann sich einfach eine fiese Krankheit einfangen. Für manche Menschen, wurden von Covid total zerlegt. Bei manchen Menschen ist es eine ganz fiese Grippe. Für manche Menschen ist es irgendwie ein Zeckenbiss. Für manche Menschen ist es was auch immer. Also es gibt ganz viele andere gute Gründe, gut jetzt in Anführungszeichen, aber es gibt viele weitere Gründe, die dazu führen können, dass unser Körper eine Disbalance gerät. Aber einer der Hauptgründe, und der unseren Körper quasi in eine Disbalance bringt, ist Stress heutzutage. Und deswegen, ich meine, guckt euch das an. Wir wissen inzwischen, Mental Issues oder mentale Gesundheit bei Jugendlichen in den USA ist ein Riesenthema. Und wir wissen inzwischen, es gibt nicht nur Korrelation, sondern Kausalitätsstudien mehr. Wir wissen inzwischen, Social Media hat einen wichtigen Einfluss darauf, dass es diesen Jugendlichen nicht so gut geht. Schaut euch mal an, wenn man Jugendliche heutzutage erlebt, wie sehr da über Stress oder Mental Load oder all sowas. Hey, das kannten wir doch alles in unserer Jugend nicht. Weil wir diese ganzen zusätzlichen Stressoren nicht hatten, die wir heute so erleben. Wir sind als Gesamtgesellschaft einfach labiler geworden. Und ein großer Einfluss davon ist dieses Always On, die regelmäßigen Dopamin-Shots, die wir uns holen.
Da haben wir uns neulich darüber unterhalten, der Tim und ich, und da waren wir uns nicht so ganz einig, weil ich bin jetzt ein Kind der 80er, ne, da war der Kalte Krieg ja auch auf dem Peak. So. Also die Gefahrensituation war sicherlich auch präsent, sage ich mal. Also gleichzeitig sage ich auch immer, wir müssten eigentlich die absoluten nicht Hobby-Optimisten, sondern wir müssten eigentlich sowas von optimistisch sein, weil wir eine Revolution erlebt haben, die friedlich abgelaufen ist. Das ist ja eigentlich ein Wunder, wenn man mal so heute drauf guckt. Und gleichzeitig so ein Thema wie Mobbing gab es früher schon. Es gab wahrscheinlich noch mehr richtig und falsch, zumindest in meinem Erleben. Also da gab es, glaube ich, so dieses Generationserleben war ja sehr homogen. Und
Das Leben
gleichzeitig
war
gab es
einfacher,
manche.
fand ich. Wann bist du geboren, Jule? Suse.
Das sage ich jetzt nicht so in dem Podcast. Also sagen wir es mal so, ich glaube, viele Stressoren waren total da, aber gab ja auch gleichzeitig viele Tabus. Also wenn ich daran denke, dass jetzt, wenn Leute homosexuell waren oder wenn keine Ahnung, sie so Schamscheiße, sorry, wenn ich das sage, ne? Also unverheiratete Paare mit einem Kind oder was auch immer, das ist ja heute schon leichter oder da ist ja schon, also durch unsere Entwicklung haben wir ja verschiedene Lebensmodelle, die wir auch leben können, Gott sei Dank, würde ich jetzt behaupten. Also zumindest ist da, glaube ich, die größere Toleranz da. Und da, wenn ich mich noch daran erinnere, auch die politische Meinung ist, glaube ich, wesentlich heterogener, als jetzt das früher war. Also ich glaube, früher war mehr stigmatisiert. So. Ich weiß nicht, ob das leichter war. Also ich weiß nicht, ob wir nicht früher ganz einfach dieses Thema total stigmatisiert haben, weil wenn da jemand zum Psychologen ging, oder wenn da jemand eine psychische Krankheit entwickelt hat, dann hat man tunlichst versucht, die nicht zu thematisieren oder auch einem Krebs. Ne? Die Frau, wie hieß sie, Scheel, die deutsche Krebshilfe gegründet hat, hat ja auch tunlichst oder wollte ja dieses Thema aus der Stigmatisierung rausholen. Und gleichzeitig hat sie ihre eigene Krebserkrankung dann eben auch recht lange verheimlicht. Also ich glaube, wir hatten schon auch viel Stress. Oder wenn ich auch mal an meinen Großvater denke, der sagte immer, wenn er Leute irgendwo sitzen sah, wieso arbeiten die nicht? Also dieses permanente Busy sein oder so, da sind wir ja schon irgendwie auch ein Stück weiter. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir aber verbundener waren. Und ich glaube,
Sehe ich auch
wir
so.
hatten anderen Stress an der einen oder anderen Stelle. Aber ich weiß gar nicht, ob wir so viel mehr Stress haben, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also ich sage es mal so, ich stelle mich so daneben und denke so, ach früher, das war jetzt schon auch krass. Also Kalter Krieg und ne, wenn du da, glaube ich, ein anderes Lebensmodell als jetzt das Ehegattensplitting-Familienmodell hattest. Jetzt dresche ich hier voll die Phrasen, ne? Aber dann war das ja schon auch Stress.
Ja, und zugleich die Art und Weise, wie wir damit was es mit uns gemacht hat, war anders. Also wir sehen ja in den letzten Jahren einen signifikanten Anstieg. Also Grund Nummer eins für Frühverrentung ist nicht mehr Rücken, sondern sind psychische Erkrankungen. Und das hat sich schon deutlich verändert in den letzten Jahrzehnten, dass die Anzahl der psychischen Erkrankungen hochgegangen ist. Es sind aber auch noch andere Sachen entstanden. Also wir sind tatsächlich auch in einer Welt, in der, warum auch immer, unsere Körper viel mehr in die Knie gehen. Also die Anzahl von Entzündungserkrankungen beispielsweise hat sich in den letzten Jahrzehnten signifikant verändert.
Ja,
es hat sich es hat sich nachweislich hat sich die beispielsweise die Glutensensitivität, das ist keine eingebildete Geschichte. Wenn man man hat Blut von eingefrorenes Blut von Soldaten aus den 1940er Jahren mit Blut von Soldaten, ich glaube, um die Jahrtausendwende untersucht und konnte sehen, dass sich die Anzahl oder die Menge der Antikörper gegen Gluten, wir reden nicht von dieser krassen Zöliakie, sondern einfach eine Glutensensitivität, die ist um den Faktor 5 gestiegen. Was vielleicht damit zu tun hat, dass wir heute andere Arten von Weizen zu uns nehmen, der quasi gekreuzt wurde, den es so nicht gab. Also wir leben insgesamt in einer Welt, die uns nicht mehr so gut tut, die bedrohlicher für uns geworden ist. Nicht nur psychisch, sondern auch auf einer rein körperlichen Ebene. Und das sehen wir an dem steigenden Maß von Erkrankungen auch. So, und die machen uns natürlich auch. Also wenn du ständig Trigger in dir hast, weil du dann sag mal, eine erhöhte Glutensensitivität oder wenn du erhöhte Entzündungswerte oder, das sind ja alles kleine Trigger, die machen was mit deinem System. Und am Ende des Tages landen wir ja immer wieder beim Gehirn. Und wenn das Gehirn getriggert wird, also rein biologisch getriggert wird, dann bricht es einfach psychisch weg. Also psychische Erkrankungen sind ganz oft ein Ausdruck von biologischen Disbalancen. Die können natürlich auch daherkommen, wenn du eine traumatisierende Erfahrung gemacht hast. Dann kann die traumatisierende Erfahrung im Laufe der Jahre dazu führen, dass sich die Biologie in deinem Körper verändert, also dass sich tatsächlich vielleicht mehr Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet werden, weil du subtil Stress erlebst und das wiederum verändert irgendwann das Maß an Entzündungsbotenstoffen in deinem Gehirn, führt zu einer Neuroinflammation und zack, dann hast du eine dieser psychischen oder mentalen Erkrankungen. So, also daher ist es, glaube ich, nur ein Ausdruck von vielen Dingen, die auf uns wirken. Und unsere größte Herausforderung ist einfach, wie schaffen wir es in dieser Zeit, all dem, was da so auf uns einwirkt, etwas entgegenzuwirken oder entgegenzusetzen. Ja. Und darum geht's. Darum geht's in unserem aktuellen Buch, so ein bisschen ein Verständnis dafür zu bekommen, worauf könnte ich achten? Wo kann ich intervenieren? Was macht einen Unterschied? Und wir haben eine ganz tolle Epigenetikerin, Isabelle Mansoui von der ETH in Zürich, auch interviewt, deren Doktorvater Nobelpreisträger war, Erik Kandel. Und sie sagte auch, Mensch, manchmal sagen wir gar nicht so viele neue Dinge. Aber sie sagte, wenn wir sie aus unserer Sicht der Epigenetik beispielsweise erklären, zum Beispiel, dass das biologisch angebautes Essen oder Nahrung und dann am besten noch sehr quasi unterschiedlich, mit unterschiedlichsten Farben. Sie sagte, wir sehen, dass sich das sehr positiv auf unser Epigenom auswirkt. Sie sagte, wir erzählen ja jetzt nichts Neues. Das wissen die Leute ja, dass es eigentlich gesund ist. Aber dadurch, dass wir es jetzt auf eine andere Art und Weise erklären, dadurch, dass wir ein Warum dazu geben, ist es vielleicht leichter, das anzuwenden. Wenn ich weiß, was Sport mit mir macht, wenn ich weiß, was Schlaf mit mir macht, wenn ich weiß, was bestimmte Formen von Kohlenhydrate mit mir machen, wenn ich ein Verständnis dafür habe, warum bestimmte Art von Fetten für meinen Körper gut und was die andere mit. Also wenn ich dieses ganze Warum habe, fällt es mir vielleicht leichter, an bestimmten Stellen nachzujustieren, wenn mir das wichtig ist. Und das ist natürlich die große Frage. Haben die Leute Bock, so sich damit zu beschäftigen? Und das war übrigens einer, und meine Antwort ist, ich glaube ja. Was ich gemerkt habe vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe, mich mit diesem ganzen Thema der Gesundheit noch mehr zu beschäftigen und in meinen Trainings dann teilweise über Gesundheitsthemen gesprochen habe, gefühlt bei 35-40% der Menschen gingen die Ohren dann auf und wurden dann ganz groß, weil jeder irgendwas hat. Nicht jeder, aber diese 35-40%, wo ich merkte, die gehen in Resonanz. ob es Schlaf, Verdauung, Schmerzen, Bluthochdruck, jeder hat irgendwas, was sagt, oh, es wäre cool, wenn ich daran was verändern könnte. Und da geben wir den Menschen was an die Hand. Und das Schöne ist, die Art und Weise, wie wir dieses Buch geschrieben haben, ist, dass wir sagen, hey, ihr kriegt was an die Hand, was euch ein bisschen unabhängiger macht von Ärzten. Und also was mich wundert, ich hätte erwartet, dass wir bei Amazon jetzt ganz viele ganz kritische Rezensionen bekommen von irgendwelchen Ärzten, die sagen, was schreiben die da? Das kann doch nicht sein. Ist bisher ausgeblieben. Aber ich bin mir sicher, dass es Ärzte gibt, die, wenn sie dieses Buch in die Hand nehmen, sich sehr auf die Füße getreten fühlten. Und das Schöne ist aber, wir haben das Buch, also Stefan, mein Co-Autor, ist Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaft für funktionelle Mediziner. Funktionelle Mediziner, das sind Ärzte, die quasi weit über den Tellerrand hinaus blicken, kommt aus den USA, Functional Medicine, also ist eine Zusatzausbildung für Ärzte. Mhm. Und wir haben 15 oder 16 Testleser gehabt, Professoren von der medizinischen Hochschule, medizinische Journalisten, verschiedenste Arten von Ärzten, aber auch Heilpraktiker, aber auch normale Menschen, die keine Ahnung von irgendwas haben, um wirklich im Vorfeld gegenzuchecken, ist das, was wir da geschrieben haben, wirklich wasserdicht. Mhm. Weil das meine oder unsere Sorge war, dass wir sagen, also das, was wir hier als Buch veröffentlichen, das kann manchen Menschen echt sauer aufstoßen, die sagen, was mischt ihr euch da jetzt ein und warum ist mein Patient mit eurem Buch jetzt bei uns? Und deswegen haben wir das so viele Menschen gegenlesen lassen und tatsächlich an ein oder anderen Stelle nochmal feingetuned, um sicher zu sein, das ist bulletproof. Mhm. So, ja, das ist so ein bisschen der Gedanke, also Menschen was an die Hand zu geben, dass sie wieder ein höheres Maß an Selbstwirksamkeit haben. Und was aber auch wichtig ist, dass die Menschen, die so ein Buch lesen, die müssen natürlich ein Mindset haben. Und das Mindset darf nicht sein, ich gebe meine Gesundheit in die Hände anderer Menschen. Mhm. Denn für meine Gesundheit bin ich selbst verantwortlich. Also ich persönlich muss was tun, wenn ich merke, ich will gesund bleiben oder ich will gesünder werden oder ich muss leistungsfähiger bleiben werden. Und jetzt einfach zu einem Arzt gehen und sagen, der macht das, das funktioniert nicht. So. Das haben wir schon bei Otto von Bismarck gesehen. Otto von Bismarck war ja, der hatte Gicht, Schlafstörungen, Entzündungen, sonst was, dem ging es ganz schlecht. Und dann hat er einfach sein Leben, also wir reden von einer Zeit, da gab es dieses ganze Lifestyle-Gedöns noch gar nicht. Ne? Da gab es die ganzen Frauen- und Männerzeitschriften nicht. Der hat einen Lifestyle-Change gemacht. Sich anders ernährt, anderen Schlaf, weniger Alkohol, mehr Bewegung und wurde dann zu diesem starken, eisernen Kanzler. So, der hat damals schon seine Gesundheit in die eigene Hand genommen.
Sebastian, ich glaube, es ist auch total gut, dass man eben eine Idee hat, was man tun kann. Also was man jetzt quasi für sich und seine Gesundheit tun kann oder für den jeweiligen Zustand, den man da hat und den man gegebenenfalls ändern möchte. Und ich finde es auch immer sehr motivierend teilweise, beispielsweise, wenn ich jetzt an Sport denke, wenn du das Bewusstsein darüber hast, dass du eine Krebsvorsorge betreibst, dass du eine Stress, dass du Stress reduzierst, dass du dir was Gutes tust, auch wenn es sich in dem Moment vielleicht nicht so anfühlt, finde ich, ist schon, ich glaube, das braucht auch ein bisschen Zeit, um das irgendwie in sich zu integrieren. Ne? Ich glaube aber auch, dass man, wenn man eben Ansatzpunkte hat, da ja auch gut mitarbeiten kann. Und auch, glaube ich, jeder gerne damit arbeiten möchte. Und derjenige, der nicht damit arbeiten möchte, das ist letztendlich auch okay. Derjenige trägt dann ja die Konsequenzen. Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns selbst ermächtigen oder in eine Selbstwirksamkeit auch reinkommen, weil früher bist du zum Arzt gegangen und du hattest irgendwas und derjenige sagte dann, naja, sie haben viel Stress und dann saß ich mal als Patient da und dachte so, ja, und jetzt?
Gib mir mal in die Hand, ne?
Ja. Ist so ein No-Brainer, also so, ja, es kommt alles von Stress, aber was bedeutet das oder was, wie kann ich es denn ändern? Und diese Aussage von Ärzten, die dann sagen, ja, sie haben sie zu viel Stress. Und oft ist das dann ja auch so eine Generalentschuldigung, da müssen wir nichts machen oder da kann man nichts machen. Oder ich hatte zumindest immer das Gefühl, dass das so ist. Ist, glaube ich, dem entgegensteht jetzt genau das, was du gesagt hast, was wir eben aus der Neurowissenschaft kennen, was wir eben, was du jetzt auch mit ganz vielen anderen in diesem Buch zusammengefasst hast, dass man dagegen aktiv was tun kann.
Genau.
Und dass das auch wissenschaftlich belegbar ist, beispielsweise bei Meditation. Ich glaube, früher habe ich immer gedacht, okay, das sind die Leute, die jetzt dann irgendwie kurz vorm Abheben sind und auf Nagelbrettern schlafen oder so. Aber selbst das hat ja auch einen positiven Effekt. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und vielleicht hat auch alles seine Zeit. Und wenn wir jetzt eben in dieser wirklich sehr herausfordernden Zeit Möglichkeiten haben, damit umzugehen und auch aktiv umzugehen, ich glaube, das ist schon ein großer Gewinn. Also zumindest in meiner Welt.
Ich finde, damit haben wir auch einen schönen Abschluss gemacht. Also wir sind ja angefangen von, was ist eigentlich das Problem und ne, was auf verschiedenen Ebenen, auch Körper, Geist und Nervensystem, haben geguckt, was ist ein gesunder Zustand, was ist ein Zustand, der nicht mehr gesund ist und wie ist der Weg dahin, ne, und was kann man auf dem Weg dahin aus verschiedensten Perspektiven selbst für sich tun, wenn man noch gesund ist, ne? Also wenn man schon im Krankheitsbereich ist, braucht es natürlich Ärzte und Therapeuten und alles. Ne? Aber was kann ich tun, wenn ich gesund bin und merke, ich habe vielleicht hin und wieder stressige Situationen? Ich glaube, da war eine ganze Menge drin heute, was unsere HörerInnen für sich einfach mal mitnehmen können, wenn das Interesse da ist. Und da bin ich natürlich auch sehr drauf gespannt, wie groß das Interesse an den Themen ist und wie auch die Resonanz dazu ist. Also da würde ich mich auch über Feedback freuen von unseren HörerInnen. Und ich finde, damit könnten wir eigentlich gut die Folge abschließen. Susi, wie geht's dir damit?
Ja, also ich könnte jetzt noch 5 Stunden weitersprechen, aber ich glaube, so viel, da müssen wir dich nochmal einladen oder nicht müssen, sondern da würden wir uns freuen, wenn du nochmal kommst. Ich glaube, es ist auch schön rund jetzt, was wir hier den HörerInnen auch mit an die Hand geben können. Deshalb würde ich gerne die Abschlussfrage stellen. Oh. Sebastian, für was bist du heute dankbar?
Oh, für was bin ich heute dankbar? Es gibt so viele schöne Dinge. Ich bin dankbar, zum Beispiel der Grund, warum mein Telefon geklingelt hat und es gerade auch geklingelt hat. Ich glaube, dass endlich meine neuen Pflanzen für den Garten gekommen sind. Da warte ich jetzt schon 2 Wochen drauf. Da wäre ich dankbar, wenn die da sind. Ich bin total dankbar, dass ich was Cooles heute bestellt habe, was ich mit meinem Sohn, der ist 11 Jahre alt, demnächst spielen kann. Da freue ich mich. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwas finde, was cool ist, was wir miteinander machen können. Weil das bei so einem 11-Jährigen sich sehr oft irgendwie auf Dinge fokussiert, die irgendwie mit einem Bildschirm zu tun haben. Und alles, was ich so drumherum finde, da habe ich heute was gefunden, dafür bin ich dankbar. Und und ich bin dankbar, dass ihr mich so lange habt ausreden lassen, weil ich weiß, dass es manchmal doch sehr viel Text auf einmal ist und dem zugehört habt. Danke.
Danke dir. Tim, für was bist du heute dankbar?
Ja, ich bin heute sehr dankbar dafür, dass wir mal über das Thema Achtsamkeit, über das Thema, was kann ich auch tun, schon vorsorglich, um mental gesund zu bleiben, weil es ein Thema ist, was mir auch selber sehr am Herzen liegt, wo ich viel Interesse dran habe und mich auch schon längere Zeit mit beschäftige, mit dem Thema. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für nochmal ganz verschiedene Perspektiven von dir sehr schön auf den Punkt gebracht, Sebastian, gehört zu haben. Und ich bin total dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen. Ein zweites Mal sogar bei uns, bei Agile.
Ich komme auch ein drittes Mal, wenn ihr mögt.
Ja, total gerne.
Sehr gerne. Ja, vielen Dank dafür, Sebastian.
Gerne.
Suse, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin für natürlich dankbar, dass du gekommen bist und dieses spannende Thema mitgebracht hast, was uns, glaube ich, allen gut tut und auch so hilfreiche Dinge mit an die Hand gegeben hast, wie wir mit Stress umgehen können oder woran wir es auch merken. Ich glaube, bei vielen oder auch bei mir, manchmal bemerke ich gar nicht, dass ich gestresst bin, sondern handle nur so. Und ich fand es sehr, sehr hilfreich, dass du da sehr, sehr konkrete Sachen benannt hast oder sehr, sehr gut gesagt hast, hier, ne, da kannst du ansetzen oder so merkst du es und das sind die Indikatoren und das passiert. Das finde ich sehr, sehr persönlich sehr, sehr hilfreich. Und gleichzeitig bin ich dankbar, dass ich tatsächlich am Jahresende des letzten Jahres irgendwie für mich selber auch gesagt habe, so, ich möchte aktiv mit Stress umgehen und ich möchte da Dinge ändern. Und da bin ich auch sehr konsequent dabei und die sind, ich glaube, auch schon integriert. Und das fand ich gut. Wenn ich dir zugehört habe, konnte ich quasi so Haken machen. Ja, genau, probiere ich aus. Ach, das kann ich noch ein bisschen verändern. Ich fand es sehr, sehr hilfreich. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
Sehr gerne.